Und mit diesen Tönen seid herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für den 22. März 2017. Und wir starten direkt rein thematisch, nämlich mit dem Jugendschutzfilter von YouTube. Und wir sprechen dadurch erstmal über YouTube an sich. Mittlerweile werden nämlich minütlich 48 Stunden Videomaterial auf der Plattform hochgeladen. Damit gibt es wohl kein zweites Videoportal, was in einer wirklichen Konkurrenz zu diesem Konzern steht, kann man eindeutig so behaupten, wenn es vor allen Dingen um Popularität beim Publikum geht. Diese Alleinstellung innerhalb der Branche bringt allerdings auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern mit sich. Es ergibt sich dabei die Aufgabe, unterschiedlichsten Content zu vereinen, und zwar so, dass die breite Masse nämlich sich präsent, aber auch vor allen Dingen geachtet fühlt. Doch dabei werden auch immer wieder Forderungen laut, die Vielfalt der Plattform durch eine präzisere Struktur und eine individuell anpassbare Filterung der gezeigten Inhalte zu schmälern, so das Zitat. Und die Reaktion auf YouTube auf diese Forderung, die steht jetzt auch in der Kritik, und die hat sich einmal Jenny angeguckt.
Das Problem bei diesem familienfreundlichen Filter, wie er auch genannt wird, oder der Restricted-Modus, ist, dass nicht nur Inhalte wie klar sexualisierte Inhalte betreffen oder sexualisierte Themen ansprechen, ausgefiltert werden, sondern dass auch die Inhalte der LGBTQ-Community rausgefiltert wurden. Und das steht natürlich dann gerade bei Videobloggern in großer Kritik. Natürlich gab es dann einen großen Aufschrei. Gerade letztes Wochenende bei Twitter gab es den Hashtag YouTube is over Party. Der war ziemlich populär, weil er gerade diese homofeindliche Zensur dieses Filters angeprangert hat. Und einer der großen Kritikpunkte war, dass homophobe Eltern mit diesem Filter verhindern können, dass ihre Kinder mit LGBTI oder LGBTQ-Themen in Kontakt kommen.
The way that these videos are selected needs to be changed because it is not performing what it's supposed to be doing. There are videos of literal Nazis talking about white supremacy, talking about how black people are subhuman, how LGBT people are subhuman, that do not get restricted in the restricted section. But a gay couple talking about how much they love each other, restricted, that's inappropriate for kids.
Now, I completely understand if the point of these filters is to protect children, why some of my videos may disappear. There are some videos, a lot of the videos on my channel actually, that focus on some adult themes. There are a lot of videos on my channel where there is an awful lot of swearing and bad language. These things are all things that you can find on my channel. And I do completely appreciate why some of those videos may be picked up by YouTube's filters and deemed not suitable for children.
The fact that YouTube, whether intentionally or unintentionally, is telling LGBT YouTubers and youth that LGBT topics are not appropriate for children is incredibly damaging. Where LGBT people are turned into sexual deviants, they're seen as sexualized 100% of the time, and that is not the case.
Essentially, one of the main issues with this is that queer youth cannot get support. They cannot get support because it has to be run by queer elders or queer adults, and it's seen as inappropriate to have queer youth and queer adults in the same space, even though these community spaces are needed for these kids. This is a marginalized identity that often doesn't have links within family. This is something that you discover in isolation and alone when you don't have these kind of intergenerational LGBT relationships that can be formed. It's this kind of attitude that is fueling the trans bathroom panic, because all of the rhetoric is around protecting children, protecting kids, protecting my daughter that's going in there. And this is, underneath the surface, we know that this is about the sexualization of trans people. The idea that trans and queer people are inherently sexual and perverse in their sexuality, that is something that cannot be denied in the way that this is scaremongering to do with children.
What this is assuming is that there are no such thing as LGBT kids or LGBT families, because they're assuming that LGBT topics are kid-unfriendly and family-unfriendly, which is not further.
There are even instances of bisexual YouTubers where, if you turn the filters on, they suddenly appear to be straight. There are YouTubers like Melanie Murphy and Neon Fiona, and if you go to their channels with the filters on, you can see all the videos of them talking about boys and dating men. All of that stays. There are even videos of them doing things like the boyfriend tag, and all of that stays there, and yet the girlfriend tag and anything talking about them being attracted to women completely disappears. And you may think that this has nothing to do with the content being LGBT+. You may think this is because maybe those videos could be considered adult rated because they're talking about sex and things like that. However, there are sex education videos on YouTube that when you turn the filters on, they remain and they stay there. But any LGBT plus sex education seems to completely disappear.
Das waren jetzt gerade Stimmen von Callum McSwiggan, Steph Sanyati und Rowan Ellis. Ja, wie gesagt, alles YouTuber aus der LGBTI-Gemeinde. Und was sie angesprochen haben, die Probleme vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, sind auf der einen Seite auch, dass dadurch, dass man LGBTI-Inhalte von der Plattform versucht zu sperren oder nicht allen zugänglich macht, drückt man damit aus, dass es nicht normal wäre, in irgendeiner Weise queer zu sein. Also, dass man Kindern, die merken, dass sie vielleicht nicht in diese heterosexuelle, heteronormative Norm passen, dass denen das Gefühl vermittelt wird, dass es wirklich abnormal wäre, was sie sind. Das ist ein viel größeres Problem, was da aufgeworfen wird, als nur zu sagen, man möchte bestimmte Inhalte nicht zeigen, weil sie sexualisiert sein könnten. Es wurde auch gesagt, dass es zeigt, dass gerade von den LGBTI-YouTubern so viele Inhalte, die gar nicht direkt sexuelle Themen ansprechen, dass die ja auch runtergenommen wurden oder gesperrt wurden, was dann aber zeigt, dass gerade LGBTI-YouTuber anscheinend in ihrer ganzen Persönlichkeit immer sehr sexualisiert dargestellt werden, was nicht der Tatsache oder der Realität entspricht. Dazu kann man dann auch sagen, dass nicht nur diese LGBTI-YouTuber, nicht nur die Videos von denen runtergenommen wurden, sondern dass auch ja, Musikvideos teilweise gesperrt wurden von Katy Perry, Taylor Swift und Miley Cyrus, die ja auch dazu neigen, öfters mal gleichgeschlechtliche Küsse in ihren Videos zu zeigen. Auch das wurde runtergenommen. Und Callum McSwiggan hat ja auch in diesem kurzen Einspieler gesagt, dass er festgestellt hat, dass es auch bisexuelle YouTuber gibt, von denen die heterosexuellen Inhalte drin gelassen wurden. Oder dass es heterosexuelle Aufklärung gibt, die auch drin gelassen wurde. Also es scheint nicht das Problem alleine an den sexuellen Inhalten zu liegen, sondern tatsächlich daran, die sexuelle Vielfalt zu zeigen. YouTube hat auf diese Vorwürfe reagiert. Vielleicht kann ich mal kurz die Stellungnahme von Twitter zusammenfassen, die YouTube abgegeben hat. In der sagen sie nämlich, dass sie stolz sind darauf, die LGBTI-Gemeinschaft auf ihrer Plattform zu repräsentieren. Aber dass die Intention hinter dem Restriction Mode ja eigentlich ist, die Erwachseneninhalte für einen ganz geringen Teil der Nutzer herauszufiltern. Also es ist tatsächlich auch so, dass man diesen Filter standardmäßig nicht hat. Den muss man aktivieren. Dann werden diese Inhalte auch herausgefiltert. Sie bedauern dann diese Verwirrung, die dieser Filter ausgelöst hat und gehen den Vorwürfen nach und schätzen das Feedback und Engagement der Nutzer. Also das ist ja schon mal ein Schritt in eine gute Richtung, dass YouTube eingesehen hat, dass dieser Filter so nicht bleiben kann. Das Problem, was ich dabei jetzt aber gesehen habe, ist, dass ich gestern zum Beispiel nachgeguckt habe unter diesem Filter und ich habe vorhin gesagt, dass das seit Ende letzter Woche, übers Wochenende lief diese Diskussion über den Filter und ich habe ihn gestern aktiviert und konnte immer noch auf einen Großteil der Videos, auf die konnte ich tatsächlich nicht zugreifen. Also ich bin zum Beispiel auf den Kanal von Callum McSwiggan gegangen und von 180 Videos konnte ich, genau eins wurde mir angezeigt. Über die Suchergebnisse habe ich insgesamt um die 20 gefunden oder so. Und das ist ja schon eine große Beschneidung seines YouTube-Kanals und seines Inhalts.
But I think it's really important to look at why LGBT content has been deemed as inappropriate. This is something which goes far beyond just a mistake that YouTube might have made that they're going to draw attention to and fix later. YouTube, you need to talk to us. You need to talk to our community about how you can help us in ways in which you are hindering us. This is something that is just going to continue to happen the longer that we create this cycle of ignorance.
Warren Ellis sagt, also fordert nochmal YouTube auf, an dieser Sache zu arbeiten und vielleicht auch generell diesen Filter nochmal zu überdenken. Denn auch wenn man sagt, man versucht, diesen Filter rückgängig zu machen und die Videos wieder irgendwie online zu stellen, ist ja immer noch dieses Problem im Raum, warum gerade diese LGBTI-Inhalte gefiltert wurden. Was für mich dann noch zu sagen bleibt, ist, dass YouTube auf jeden Fall das Potenzial hat, LGBTI-freundlich zu sein mit seiner Community. Es ist ja auch eine Tochtergesellschaft von Google und eigentlich ist auch Google immer in dem Ruf gewesen, sehr LGBTI-freundlich zu sein und da seine Mitarbeiter eigentlich alle gleich zu behandeln. Was in der Diskussion hervorgeht, ist nur nochmal, dass es wichtig ist, dass Kinder mit der Selbstverständlichkeit aufwachsen, dass es unterschiedliche sexuelle Orientierungen gibt und dass man sie nicht dazu erzielt, die Vielfalt an Lebensweisen auszublenden. Das sollte eigentlich auch YouTube seiner Community suggerieren.
Welche Waffendeals hat die Bundesrepublik mit anderen Ländern? Welche Informationen werden in bestimmten Behörden über Privatpersonen hierzulande gespeichert? Welche Gelder fließen wohin? Welche Lobbyverbände nehmen eventuell Einfluss darauf? Welche Abmachungen schließt die Bundesregierung mit afrikanischen Ländern, um ihre Ausgrenzungspolitik voranzutreiben? Ja, das sind alles Fragen, auf die viele von uns gerne sehr umfassend Antwort erhalten möchten. Und wenn man auf die Relevanz solcher Informationen schaut, dann ja, muss man feststellen, eigentlich hat die Bevölkerung ein Recht auf solche Informationen. Nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich. Vielleicht fallen Ihnen ja ganz andere Fragen ein, die deutsche Behörden und deren Arbeitsweise betreffen. Jedenfalls wurde, was die Transparenz bestimmter Behörden angeht, jetzt eine entsprechende Studie herausgebracht. Die beschäftigt sich mit behördlicher Transparenz. Diese ist hierzulande nicht einheitlich geregelt. Das Ganze fußt auf dem sogenannten Informationsfreiheitsgesetz von 2015. Vom sogenannten Beteiligungsblock im Internet ja, wird dieses gewissermaßen, also dieses Informationsfreiheitsgesetz, als wichtige Voraussetzung gelingender Bürgerbeteiligung bezeichnet. Es handelt sich bei dem Gesetz um nichts anderes als ein Gesetz für den voraussetzungslosen Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Das Transparenzranking, das jetzt veröffentlicht wurde, fußt aber nun auf einem Vergleich der Bundesländer. Das heißt, es gibt keine einheitliche Regelung für den Zugang von behördlichen Informationen in Deutschland. Der Bundesvorstandssprecher von Mehr Demokratie e.V., Ralf-Uwe Beck, erklärt das hier näher.
Es gibt ein Informationsfreiheitsgesetz für die Bundesebene, aber das bezieht sich eben nur auf die Bundesbehörden und die Informationen und Vorgänge, die bei den Bundesbehörden anhängig sind. Und da ist das auch geregelt, wie man da Einblick nehmen kann. Und ansonsten ist das Sache eines jeden Landes. Und wir haben immerhin noch 4 Länder, in denen es überhaupt kein Informationsfreiheitsgesetz gibt. 12 Länder haben das jetzt.
Das heißt also, die Bundesländer können sich jeweils in unterschiedlicher Art und Weise austoben, was das Informationsfreiheitsgesetz angeht. Entweder es gibt solche Gesetze und sie werden mangelhaft umgesetzt, oder die administrativen Hürden sind so hoch, dass man es einfach bleiben lässt, sich zu informieren oder näher nachzufragen. Oder man gelangt zwar einfach und schnell an Informationen, muss aber eine ganze Menge Geld dafür bezahlen. Oder es gibt einfach keine Gesetze zur Informationsfreiheit. Das ist auch der Fall in einigen Bundesländern. Bayern, Hessen, Niedersachsen und Sachsen sind hier zu nennen. Aber auch für Bundesländer, die solche Gesetze haben, stellte jetzt der Mehr Demokratie e.V. und die Open Knowledge Foundation ein Ranking auf, ein Transparenz-Ranking. Nun fragen Sie sich vielleicht, was eine solche Auflistung bringen soll. Nun, es lassen sich daraus recht viele Kriterien ableiten, denn die Organisationen, die das Ranking veröffentlicht haben, haben ein Punktesystem entwickelt, das sich nach bestimmten Kriterien orientiert. Und anhand dieser Kriterien lässt sich ganz gut nachvollziehen, warum bestimmte Bundesländer an welcher Stelle im Ranking vertreten sind. Auf Platz 1 kommt da im Ranking beispielsweise direkt Hamburg. Denn in Hamburg geht es nicht nur um ein Auskunftsrecht der Bürger, sondern es geht auch um eine Auskunftspflicht der Behörden. In Hamburg sind Behörden per Gesetz dazu verpflichtet, wichtige Daten eigenständig und kostenlos zu veröffentlichen. Und das tun sie auch. Hamburg stellt nach einer Volksinitiative, also seit 2012, seit das gesetzlich auch festgelegt ist, Informationen im Internet bereit, wozu sie auch quasi gesetzlich verpflichtet sind. In Behörden im Saarland und in Baden-Württemberg hingegen müssen Anträge gestellt und teils auch hohe Gebühren für Auskünfte bezahlt werden. Aber für die Bewertungen im Transparenzranking spielen auch weitere Aspekte eine Rolle. Beispielsweise ist es wichtig, dass möglichst viele staatliche Stellen in ein solches Transparenzgesetz auch einbezogen werden. Klar, man muss da möglichst breit Informationen erhalten können, da darf keine Behörde ausgespart werden. Es muss sichergestellt werden, dass Gesetze und Rechte auf Auskünfte auch beachtet werden, denn auch das ist nicht immer der Fall. Zudem sollten Anfragen auch elektronisch und anonym möglich sein. Es überrascht Sie nicht sicherlich, dass solche Angebote hierzulande auch verdammt selten sind. Nicht ganz unwesentlich ist natürlich auch, dass Antragsteller durch Behörden unterstützt werden sollten. Unter anderem fordern die Macher des Transparenzrankings auch eine unabhängige Kontroll- und Ombudsstelle, die bei Konflikten oder Schwierigkeiten vermitteln kann. Das alles sind Aspekte, die bei der Realisierung von Informationsfreiheit eine große Rolle spielen können. Nun ließe sich an dieser Stelle natürlich noch die Frage stellen, warum nicht einfach die anderen Bundesländer sich Hamburg als Vorbild nehmen und nachziehen? Ja, die Antwort kann ich an dieser Stelle nicht ganz abschließend geben. Zum einen wäre natürlich ein Teil der Antwort, dass das sicherlich auch einigen Aufwand für die Behörden bedeuten würde. Und zum anderen ist das Bereitstellen von Informationen nicht ganz einfach zu handhaben. Logisch. Das Informationsrecht auszuhöhlen zu einer Informationspflicht der Behörden ist von der Sache her eine gute Idee und sollte gesetzlich weiter auf andere Bundesländer ausgeweitet werden. Jedoch geht es hier auch darum zu schauen, welche Informationen tatsächlich ganz einfach zugänglich gemacht werden sollten und welche nun tatsächlich nicht. Denn komplett gläserne Behörden, das kann und darf ja nicht die Forderung sein. Ralf-Uwe Beck ist dazu.
Das kann man nicht verlangen, dass sozusagen jeder Vorgang irgendwie veröffentlicht wird. Da gibt es natürlich dann eine zu definierende Liste, die den Behörden mitgegeben wird, was da zu veröffentlichen ist, beispielsweise Verträge, die öffentliche Daseinsvorsorge betreffen, dann beispielsweise Stellungnahmen, die da eingeholt werden, Gutachten, Umweltdaten, Geodaten, also das, was alles in allgemeinem Interesse ist. Man kann dann auch sagen, Gutachten ab einer oder Verträge ab einer bestimmten Summe, um die es hier geht. Also man muss das genau definieren, aber wichtig ist eben, dass man den Hebel rumlegt, dass es Informationen gibt, die ganz selbstverständlich durch die Behörden zu veröffentlichen sind. Und dann muss man auf der anderen Seite natürlich definieren, welche Rechte sollen die Bürgerinnen und Bürger haben, welche Akten sollen da einsehbar sein. Natürlich ist die Schranke für diese Akteneinsicht immer auch der Datenschutz und die Wahrung von Persönlichkeitsrechten, auch die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen. Das muss natürlich auch definiert sein und es muss Kriterien geben für eine Abwägung. Aber bei dieser Abwägung darf es nicht so sein, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die ja zum Teil auch im Interesse des Gemeinwohls auftreten, also wenn ich jetzt an Journalistinnen und Journalisten denke, die Vorgängen nachgehen, die eine Kontrollfunktion haben, dann dürfen diese Rechte, jetzt nehmen wir mal an, Geschäftsinteressen zu wahren, dürfen dann nicht dazu führen, dass man überhaupt keine Informationen mehr bekommt. Also da muss das schon intelligent abgewogen werden können.
Ja, Behördengeheimnisse ist da ein Stichwort, dass ich aus Herrn Becks Ausführungen noch herausnehmen möchte, da kann man sich natürlich fragen, in welchem Umfang solche Geheimnisse tatsächlich notwendig sind. Hier ist es wichtig zu fragen, was der Grund für Geheimnisse ist, wenn sie dann doch die Allgemeinheit betreffen. Und zudem geht es aber auch natürlich um Persönlichkeitsrechte. Denn in Behörden arbeiten Menschen, die sollten an der Forderung von gläsernen Behörden nicht zu leiden haben. Was nun aber weitere Nachbesserungen auch zum bundesweiten Informationsfreiheitsgesetz angeht, schon bei der Verabschiedung des Informationsfreiheitsgesetzes Ende 2015, da gab es schon die Überlegung von Seiten des Gesetzgebers selbst, dass es da eine Nachbesserung bedarf, also eine Überprüfung dieses Gesetzes geben soll. Das heißt, es ist auch vorgesehen, bei dem Gesetz, das Informationsfreiheitsgesetz, nachzubessern. Vielleicht gibt es dann auch eine bundesweit einheitliche Regelung. Und diese Nachbesserung ist bis zum Jahre 2020 geplant. Wir können also abwarten, ob das Transparenzranking mit seinen differenzierten Ansätzen Einfluss hat auf das definitiv zu überarbeitende Informationsfreiheitsgesetz. Weitere Informationen zum Transparenz-Ranking bekommen Sie auf der Internetseite des Transparenz-Rankings transparenzranking.de.
Von Informationen, an die wir nicht rankommen, zu Informationen, die wir abgeben und vielleicht gar nicht abgeben wollen. Das hat sich Tom einmal angeschaut.
Auf netzpolitik.org wurde ich gestern unangenehm überrascht. Einwohnermeldeämter geben persönliche Daten an Parteien raus, damit diese im Zuge ihres Wahlkampfes Post verschicken können. Und zwar ab dieser Woche Freitag, denn dann sind es noch genau 6 Monate bis zur Bundestagswahl am 24. September. Netzpolitik.org schmückt das Szenario eindrucksvoll aus. NPD und AfD werden wissen, wo ich wohne und mich auch noch versuchen, als Wähler zu werben. Da ist auch der Bitte-keine-Werbung-Sticker wirkungslos. Grundlage für die sogenannte Melderegisterauskunft ist das Bundesmeldegesetz. Theoretisch verpflichtet es die Parteien auch, die persönlichen Daten spätestens einen Monat nach der Wahl zu löschen, doch praktisch wird das nicht kontrolliert. Netzpolitik.org fragte bei verschiedenen Datenschutzbeauftragten der Länder nach. Sie sagten, dass Kontrollen aufgrund begrenzter Ressourcen der Datenschutzbehörden bisher nicht durchgeführt worden seien. Na toll. Der Artikel zeigt aber auch, was ich dagegen tun kann. Nämlich der Datenweitergabe widersprechen. Netzpolitik.org hat in Zusammenarbeit mit einer anderen Seite ein Online-Formular entwickelt, das mir beim Widerspruch einlegen helfen soll. Ich klicke sofort auf den Link. Im Formular soll ich die Daten meines zuständigen Meldeamts eingeben. Okay. Anschließend auch alle meine persönlichen Daten, um den automatischen Vordruck erstellen lassen zu können. Okay. Und im nächsten Schritt soll ich auch noch ein Benutzerkonto anlegen, um fortfahren zu können. Hier steige ich aus. Warum sollte ich derart mit meinen Daten rumschleudern, wenn ich doch eigentlich auf diese Seite gekommen bin, um den Transfer meiner Daten einzudämmen? Ich scrolle ernüchtert durch die Kommentare und meine Zweifel verhärten sich. Ein User schreibt, dass die Meldebehörde in Landau seine Anfrage abgelehnt habe. Eine Auskunftssperre im Melderegister würde nur unter strengen Voraussetzungen eingetragen werden. Hierzu müsste man glaubhaft machen, dass durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen entstehen kann. Ich beschließe selber nachzuforschen und rufe im Einwohnermeldeamt Halle an. Ich sage ja hallo, ich möchte gerne eine Auskunftssperre in mein Melderegister eintragen lassen und werde tatsächlich weitergeleitet. Die Frau am Telefon ist sehr freundlich und erklärt mir geduldig, dass ich tatsächlich keine Auskunftssperre beantragen kann, wenn keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben entsteht. Was ich suche, sei eine sogenannte Übermittlungssperre. Aha, was es nicht alles gibt, denke ich. Gebe in das Suchfeld auf der halle.de-Seite Übermittlungssperre ein und finde das Formular. Mein Widerspruch ist kostenlos und gilt bis auf Widerruf. Interessant ist auch, ich kann dort bis zu 5 Dinge ankreuzen, die mein Widerspruch umfassen soll. Ich kreuze natürlich alles an. Nun können auch Adressbuchverlage und die Bundeswehr keine Daten mehr über mich beziehen. Auch die Alters- und Ehejubiläen aus Presse und Rundfunk müssen zukünftig ohne mich auskommen. Und das Beste natürlich, ich werde keine Wahlkampfpost von Parteien erhalten. Die Bundestagswahl kann kommen. Also, falls auch ihr verhindern wollt, dass eure Meldebehörde eure Daten weitergibt, ruft an, fragt euch durch. Das Zauberwort lautet Übermittlungssperre. Ich kann bestätigen, es funktioniert.
Und damit zu letzten Worten von mir in den heutigen Mediennachrichten. Die Buchmesse in Leipzig, die findet ja jetzt wieder statt. Und für den inhaftierten Journalisten Dennis Yücel planen jetzt wohl mehrere Verlage eine Solidaritätsaktion auf der Leipziger Buchmesse vom 23. bis zum 26. März, also ab morgen. Verschiedene Lesungen sollen jeweils mit einem Text von Yücel eröffnet werden, wie der Verbrecherverlag am Montag mitteilte. Und ich zitiere, wir wollen vor den großen Leseveranstaltungen auf der Messe und an jedem Tag zeigen, dass man Dennis Yücel und all die anderen in der Türkei inhaftierten Journalistinnen und Journalisten nicht mundtot machen kann, so heißt es in der Verkündung von dem Verbrecherverlag. Weitere Veranstalter seien eingeladen, sich daran auch zu beteiligen und die Aktion ist wohl eine Fortsetzung einer Lesung, die schon am 15. März stattfand in Berlin, auf der Freunde, Kollegen und auch prominente Unterstützerinnen und Unterstützer die Freilassung des Journalisten gefordert haben. Wie ihr wisst, Yücel sitzt in der Türkei in Untersuchungshaft. Ihm werden Propaganda für eine terroristische Vereinigung und auch Volksverhetzung vorgeworfen. Also eine sehr gute Aktion mal auf der Leipziger Buchmesse. Falls ihr da seid, haltet also die Augen offen. Und damit ist es für mich Zeit, umzuswitchen zum tagesaktuellen Magazin sozusagen. Zurück, ihr habt die Mediennachrichten gehört, so wie jeden Mittwoch in unseren tagesaktuellen Magazin.